Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Wir können es einfach nicht lassen. Es ist eigentlich Sommerpause, aber wir haben gedacht, es gibt mal wieder viel Gesprächsstoff und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, sondern für euch hier diskutieren. Die Nationalmannschaft hat gespielt, in der Euroleague gibt es den Transferwahnsinn, in der BBL geht es auch schon ab und einer, der hat sowieso immer Bock zu podcasten, das ist Robert. Grüß dich.
Ja, auf jeden Fall, Stacki. Grüße aus der Sommerpause. Aber wir haben ja gesagt, wir haben eigentlich keine Sommerpause. Von daher ist unser Date heute schon gerechtfertigt.
So sieht's aus. Wir haben heute ganz spannende Themen, vor allem zum DBB, denn zwei unserer Jungs waren oben. Chefredakteur Martin Fünkele war oben und auch der Leiter für Digitales und Verlagswesen, Lukas Robert, war oben in Bremen beim Spiel des DBB gegen Polen am Sonntagabend und die haben uns ein paar ganz interessante Stimmen mitgebracht und natürlich auch Eindrücke. Und Robert, ich würde sagen, wir greifen direkt mal diese Eindrücke bei Martin Fünkele ab, oder?
Auf jeden Fall, der Mann ist vor Ort. Ich glaube, er scharrt schon mit den Hufen. Von daher ab dafür.
Guten Tag.
Guten Tag. Grüße dich, der Chef ist dran. Wie geht's dir?
Moin, moin, sagt man, glaube ich, in Bremen. Gut geht's mir. Wie geht's euch?
Alles bestens. Wir sind gerade erst frisch reingestartet und wollen natürlich die Eindrücke aus Bremen vom DBB von dir natürlich live mitnehmen. Und deswegen als allererstes mal eine ganz offen gestellte Frage. Wie war's in Bremen? Was hast du für ein Spiel gesehen? Was hast du für eine Nationalmannschaft gesehen?
Ich habe eine Nationalmannschaft gesehen, die Bock gemacht hat, zuzugucken, die, glaube ich, einen würdigen Gegner gefunden hat in dem Spiel, wo es für die Polen sicherlich um deutlich mehr ging als für die Deutschen, die aber keinen Bock hatte zu verlieren. Also die letzten 6 Minuten fand ich total spannend. Das ging irgendwie los, oder diese 6-Minuten-Phase wurde eingeleitet, da habe ich mir das erste Mal was aufgeschrieben, da war es 60-65, also mit 5 tief und da wirkten die Burschen relativ ratlos und dann waren es 2 Dreier, einer von Krämer, einer von Schröder und es war nochmal ein super intensives Spiel, das Schröder hinten raus, glaube ich, mit 17 seiner 38 Punkte in den letzten knapp 7 Minuten an sich gerissen ist übertrieben, aber ziemlich deutlich den Stempel aufgedrückt hat. Und das war dann auch in Bremen zu sehen. Also es ist schon eine Weile her, dass ich so viele Kids und so viele Leute gesehen habe, die um Autogramme, um Selfies gebuhlt haben. Hauptsächlich von Dennis, aber auch von den anderen Jungs. Es waren fast 6.500 Leute da. Also es war eine ganz gute Show, eine ganz gute Eröffnung für einen deutschen Basketballsommer.
Ja, ganz grundsätzlich, Martin. Letztes Viertel, 36-27. Ich glaube, da hat man schon nochmal richtig was rausgehauen. Also dieser Sieg, du hast angedeutet, für die Polen wäre er vielleicht noch wichtiger gewesen. Nichtsdestotrotz gehen die Deutschen jetzt durch den 93-83 Sieg mit 5-1 aus dieser ersten Gruppenphase hervor und man nimmt die Sieger ja mit in die nächste Runde.
Genau. Und da hat man dann auf Slowenien, Finnland und Schweden treffen, die, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, die Slowenen haben 4 Siege, die Finnen auch und die Schweden 2, 3. Da nimmt man schon mal einen Vorsprung mit. Das ist eine ganz gute Ausgangssituation, um die WM-Quali jetzt in dem 5. und 6. Window zu schaffen.
Ja. Das hört sich tatsächlich richtig gut an. Vor allem, dass das Spiel gegen Slowenien in der WM-Quali dann auch quasi das letzte vor der Eurobasket sein wird. Also nochmal ein richtiger letzter Härtetest. Ich glaube, 4 Spieltage vor Beginn der Eurobasket, 4 Tage vor Beginn der Eurobasket geht es dann gegen Slowenien in München. Das war ja nicht ganz klar, wer da der Gegner sein wird. Aber jetzt gegen Slowenien nochmal ein richtiger Härtetest auch, glaube ich, vor der Eurobasket, oder?
Absolut. Und die deutschen Fans sollten eins nicht tun. Das haben die Schweden gemacht, habe ich gerade in dem V-Live gesehen. Luka als overrated oder als überschätzt zu bezeichnen. Der hat das mit dem Lächeln zur Kenntnis genommen, glaube ich, 31 oder 33 rausgehauen.
Ja, Luka sollte man sowieso nie unterschätzen. Darauf freue ich mich auch. Das wird ein sehr geiles Turnier. Lass uns auch ganz kurz über das Spiel in Estland sprechen. Das war ja ein sehr ungefährdeter Startzielsieg. Topscorer Chris Hengfelder mit 23 und 9. Alle Spieler wurden eingesetzt, bei dem großen Vorsprung auch selbstverständlich. Auffällig viel Spielzeit für Bonga und für Kenny Ogbe. Was sind da so die Schlüsse, die du aus diesem Spiel ziehst? Was kannst du da irgendwie mitnehmen aus dem Spiel gegen Estland, wo du sagst, so, da habe ich positive Ansätze gesehen?
Ja, Gordon Herbert hat die ganze Zeit natürlich auch zu Recht gesagt, ich gucke jetzt nur auf diese zwei Spiele, muss er sagen, aber natürlich hat er auch geguckt, wer braucht jetzt irgendwie Minuten, um reinzukommen, und Isaac war da sicherlich jemand, der das gebraucht hat, der vor allem Minuten auf europäischem Spielniveau gebraucht hat, der aber auch ganz früh einfach gezeigt hat, was für ein defensives Biest er ist. Und bei Kenny Ogbe, der hat seine Chance, glaube ich, bekommen, weil auf der 3 da so ein bisschen so ein Vakuum momentan noch herrscht, und hat seine Sache ganz gut gemacht. Ansonsten war natürlich auffällig, dass Schröder unfassbar schlecht geworfen hat, was dann eben auch die Polen heute zu der Strategie gebracht hat, lass den Schröder werfen. Solange er wirft, entsteht da kein Teamspiel, und solange sind wir gut im Spiel. Das hat lange recht gut funktioniert, und Schröder hat jetzt auch heute über das gesamte Spiel hinten raus war das dann ganz okay, aber es waren sicherlich nicht die Quoten, die er kann und die man von ihm braucht.
Martin, du sprichst die Position 3 an. Kenny Ogbe in beiden Spielen wirklich mit viel Minuten, jetzt auch im Spiel gegen die Polen 29. Denkst du, er ist eine ernsthafte Option für die EM?
Hängt wirklich sehr, sehr davon ab, wer da jetzt noch kommt. Also ich glaube, alle hoffen, dass Franz Wagner diese Position einnimmt. Was man bisher vom DBB hört, ist da großer Optimismus, dass er das tut. Von ihm hat man nichts gehört. Insofern muss man es noch in Frage stellen, ob er wirklich kommt. Dann hast du natürlich noch Nils Giffey auf der 3. Ich weiß auch nicht, in welcher Verfassung er ist, aber das ist sicherlich auch jemand, der eingeladen wird. Dann hast du noch Robin Benzing auf der 3-4, der sicherlich eingeladen wird. Also es wird jetzt sehr, sehr spannend, wer diese Einladung bekommt. Anfang August, 7.8. irgendwie um den Dreh, genaues Datum gibt es noch nicht, wird das Trainingslager für die Eurobasket eröffnet. Gordon Herbert hat ganz oft gesagt, alle Spieler, die zur Verfügung stehen für das EM-Fenster, müssen da sein, ohne Ausnahme. Dann wird sich zeigen, wer sich wirklich committet. Er hat heute aber auch gesagt, nochmal ganz deutlich, in Richtung der Jungs, die sich jetzt eben die letzten 6 Spiele bereits erklärt haben zu spielen. Die Spieler haben ein Commitment gegeben und die Spieler haben Sacrifices gebracht, und er wird von seiner Seite aus eben auch ein Commitment zurückgeben und hat dann auf der PK, als eigentlich das Mike schon aus war, nochmal zum Beispiel zu Chris Hengfelder gesagt, see you in August. Also ich denke, da kann man davon ausgehen, dass er zumindest eingeladen wird. Ob er es dann schafft, wird sich zeigen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass David Krämer eingeladen wird.
Der ja auch noch auf die 3 ausweichen könnte. Dann kannst du mit 3 Guards spielen. Genau. Ja. Jetzt hat die Mannschaft vermutlich nicht ganz so viel mit der Mannschaft zu tun, die wir dann später bei der Eurobasket sehen. Je nachdem, welche NBA- und Euroleague-Spieler dann noch zusagen, sich dann committen, wie du gesagt hast. Aber es waren trotzdem 2 Spiele mehr, bei denen man jetzt den Spielstil von Gordy Herbert vielleicht vergleichen konnte mit dem von Henrik Rödel. Wo siehst du denn die größten Veränderungen, oder was ist so die Idee von Gordy Herbert, mit der er spielen möchte?
Das ist unheimlich schwer zu sagen, weil du natürlich die ganze Zeit Rotieren des Personales. Also ich glaube, der Schwerpunkt auf der Verteidigung, der ist schon ersichtlich. Der Schwerpunkt, wenn möglich, das Feld schnell zu überbrücken, ist wichtig oder ist ersichtlich. Dass sie bereit sind, schnelle Abschlüsse zu wählen, sieht man immer wieder. Aber dann musst du halt einfach auch immer wieder gucken, wer ist gerade irgendwie fit. Und also so die darüber, über das, was ich jetzt gesagt habe, die ganz noch eine deutlichere Kultur, außerdem eben diese Bereitschaft und sich aufzuopfern und alles zu geben, und eben den Schwerpunkten in der Verteidigung und eben das schnelle Spiel, sehe ich jetzt noch nicht wirklich. Ganz kurios finde ich, dass Chris Sengfelder ja eigentlich in fast allen Spielen der beste Mann war. Gut, heute war Dennis mit 38, da kannst du niemand anders nehmen als ihn. Aber Chris Sengfelder ist ja jemand, der davon lebt, Broken Plays irgendwie noch zu vergolden. Also der jetzt nie gesucht wird und der sich halt nimmt, was sich ergibt. Und das ist ja dann nicht unbedingt der Ausdruck, wenn er so stark ist, dass sich wirklich das Konzept so komplett schon durchgesetzt hat. Wie auch, ne? Also du hast einfach ständig neue Teams, die das ausfüllen sollen.
Mhm. Ja, spannend, spannend. Joe Vogtmann hat seit einem Vierteljahr ungefähr kein Basketball mehr gespielt, zumindest nicht in einem Spiel auf dem Feld gestanden, nachdem er da bei CSKA Moskau gegangen ist, mit Beginn des Konflikts da in der Ukraine, mit Beginn des Krieges. Wie hast du ihn denn wahrgenommen? Wie fit ist er, wie game-ready war er für dich in den zwei beiden Spielen?
Ich finde, am Anfang in Istanbul sah er ganz gut aus. Hat auch sein Passing-Game überraschend da eingebracht und immer wieder Sachen aufgeriffen, die außer ihm niemand gesehen hat. Heute sah er über lange Strecken gar nicht gut aus. Und da hattest du so einen Eindruck, je länger das Spiel dauert, umso besser wird er. Und das hat er dann zum Schluss mit einem wichtigen Dreier und einem natürlich coolen, weil einfach fast schon Buzzerbeater, ewig weit weg ein Dreier da irgendwie nochmal bewiesen. Ich denke, das war recht wichtig, das Spiel für ihn heute, um auch nochmal, um wirklich Bock zu bekommen. Also Joes Commitment steht für mich außer Frage, oder auch seine Nominierung steht für mich außer Frage. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass er einfach nach dieser langen Pause, und jeder weiß, das ist einfach so viel, ja, härter und mühsamer und auch weniger spaßig ist, sich alleine ready zu machen, als dann wirklich im Team zu stehen und zu spielen und eine Dynamik zu erleben. Und ich glaube, für ihn war das heute sehr, sehr wichtig, auch wieder Spiel auszunehmen.
Ihr habt uns ja noch ein paar Töne mitgebracht. Die werden wir später reinhören und nochmal mit Robert nochmal drüber diskutieren. Vielleicht so zum Abschluss nochmal dein Eindruck von der Nationalmannschaft, vielleicht auch von Gordy Herbert. Wo soll's hingehen? Wie hast du ihn erlebt? Ist der voller Energie? Brennt der total? Wie hast du ihn zum Beispiel nach dem Spiel, vor dem Spiel, wo du ihn beobachten konntest, erlebt? Auch im Umgang mit den Spielern vielleicht?
Also nach dem Spiel war heute, das ist auch sehr, sehr, sehr politisch unterwegs momentan. Also natürlich will jeder von ihm wissen, wer kommt in Frage für die WM, wie sind die Stakes, wie sind die Aktien. Also wen haben wir noch als NBA-Spieler, die dabei sein sollen, aber wo wir noch nicht wissen, dass sie dabei sind. Theis ist sicherlich ein Kandidat.
Hartenstein.
Dann Hartenstein hat abgesagt, der ist kein Kandidat. Dann haben wir die beiden Wagner-Brüder. Den haben wir noch.
Maxi Easy Kleber. Bonga, der dabei ist, Maxi Kleber.
Maxi Kleber ist, glaube ich, einer, klar, den will hier jeder haben, aber der hat das Jahr über auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ich denke, das wird nicht so einfach, auch ihn versicherungstechnisch zu kriegen. Aber es gibt viele Jungs, die der Verband als will nicht sagen gesetzt, aber da gibt es ein Versprechen, wo man dran glaubt, dass sie kommen. Und ich glaube, dass so ein bisschen der schwierigen Lage jetzt auch diese Kommunikation nach außen da niemand auch zu verprellen. Ne? Also einerseits eben den Respekt an die Jungs zu geben, die jetzt die letzten Spiele gemacht haben, die immer da waren, und gleichzeitig eben auch nicht zu viel zu versprechen, sich nicht in die Karten blicken zu lassen. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass er relativ genau weiß, was er will. Natürlich auch weiß, dass er jetzt die nächsten Wochen einfach unheimlich flexibel bleiben muss. Sich nicht irgendwelchen Träumen hingeben darf, mit dem und dem Kader kann ich antreten. Er hat gesehen, er hat eine solide Truppe, die sicher nicht immer geglänzt hat, aber die sehr, sehr solide durch diese WM-Qualifikation gegangen ist und sicherlich als Mannschaft auch was gelernt hat.
Mit 5-1, also das, dem ist auf jeden Fall Respekt zu zollen. Das muss man schon sagen. Wie gesagt, das wird jetzt mitgenommen in die kommende Runde. Da sind dann die Gegner nochmal ein bisschen andere, aber Deutschland da auch mit guter Ausgangsposition. Dank der beiden Siege jetzt gegen Estland und gegen Polen. Martin, vielen Dank für deine Eindrücke von vor Ort. Cool, dass du dort warst, dass du vor Ort warst und dass du uns schon mal so einen ersten Push in Richtung Nationalmannschaftssommer geben konntest hier. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
Sehr gerne, Jungs. Bis bald.
Bis bald, mach's gut.
Bis bald, ciao.
Ciao.
So, Robert, Martin und Lukas haben uns ja noch ein paar Töne mitgebracht und ich würde sagen, wir hören mal in den ein oder anderen rein, denn wir haben Gordy Herbert, wir haben Joe Vogtmann, wir haben David Krämer, wir haben Isaac Bonga, wir haben Chris Sengfelder und ich würde sagen, wir hören einfach mal bei Gordy Herbert rein, was sie uns da mitgebracht haben und dann sprechen wir gleich eine Runde drüber.
First of all, very proud of this group. The sacrifice they made, the commitment they made, not easy. Some guys finished 2 months ago, 3 months ago, 4 months ago. They had to get in shape for 2 games. Not an easy situation. People say there's no I in team. I believe there's I in team. We need the individual talents, but we need the team first. And tonight you saw a tremendous individual performance by Dennis Schroeder, but we had the team there first.
Ja, ganz interessant da, was er sagt, dass er auch diesen Respekt den Spielern gegenüber bringt, die schon sehr früh die Saison beendet haben. Beispielsweise Bennett Hund, der ja mit Oldenburg nicht in die Playoffs gekommen ist, der ist Ende April schon fertig gewesen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist genau der Punkt, den Martin ja angesprochen hat. Gordy Herbert muss es jetzt managen, eben alle Spieler irgendwie bei der Stange zu halten, die jetzt die WM-Quali spielen und die dann gegebenenfalls auch bei der Eurobasket spielen. Das wird ein ganz veränderter Kader sein, aber du brauchst sie eben alle und du brauchst sie jetzt und du brauchst sie auch perspektivisch für die weiteren Fenster in der WM-Quali.
Ja, und da so eine Mannschaft zu schaffen, die füreinander alles gibt, die füreinander durchs Feuer geht, das, glaube ich, ist unfassbar schwierig. Das ist ja so schon im Vereinsbasketball relativ schwierig, da die verschiedenen Charaktere, aber da kannst du halt frei auf den Markt irgendwie zugreifen. In der Nationalmannschaft hast du da die Möglichkeit nicht, was aber dann auch wieder dafür spricht, dass der Unterbau in Deutschland immer stärker wird. Also du hast eine viel größere Breite an wirklich hochwertigen Spielern, die dann auch international gegen die mittelklassigen Teams wie Polen, wie Estland auch bestehen können. Ganz interessantes Thema auch bei Chris Sengfelder übrigens gewesen, den Martin auch genau danach gefragt hat, nach dem Wieder-Fit-Machen. Und auch da wollen wir natürlich mal kurz reinhören.
Also erzähl mal, wie schwer war das, für diese zwei Spiele ready zu werden?
Es geht eigentlich, weil ich versuche, so gut es geht ready zu sein. Also ich habe natürlich, das hat der Coach auch gesagt, 2 Wochen habe ich nichts gemacht. Aber dann hatte ich ja auch schon wieder 2 Wochen Training intus, bevor wir dann, so 4 Wochen, glaube ich, bevor wir das Fenster angefangen haben. Und es ist auch mein Job, in Shape zu sein, also war ich so.
Jetzt hat der Coach dich gerade eben eingeladen, beziehungsweise gesagt, see you in August. wie ist jetzt der Plan? Ich meine, hast du eben gesagt, du bist jemand, der versucht immer irgendwie ein bisschen ready zu sein, ja, aber ja, ein bisschen abschalten musst du trotzdem, oder?
Ja, absolut. Also ich versuche, das im 10-Wechsel rüber zu kriegen. Ich werde mit meiner Freundin in die USA gehen, zu deren Familie. Aber auch da werde ich weiter trainieren. Ich glaube, jetzt ganz wieder runterzufahren wäre ein Fehler. Aber jetzt natürlich einen Tapetenwechsel zu bekommen, andere Sachen zu sehen, das wird schon hilfreich sein.
Jetzt denke ich auch, dass du ein positiver Typ bist, aber trotzdem die Frage, wie enttäuschend wäre das nach so einer Qualifying-Runde und so viel Sacrifice, wie man dir gesagt hat, wenn du nicht eingeladen wurdest?
Ich denke da noch gar nicht mal nach. Ich gucke dann, was im August passiert. Und bis dahin versuche ich einfach hier im Netz zu bleiben. Wenn kein Anruf kommt, dann ist das eben so, dann habe ich meinen Teil geleistet. Und das ist ja auch ein Teil dieses Teams der Nationalmannschaft zu sein, ist ja dann auch, dass man, wenn andere es nicht können, seinen Job gut macht. Und ich glaube, das habe ich gut gemacht, ich bin mir im Reinen und dann gucken wir, was passiert.
Wie hast du Dennis wahrgenommen während dieser 2 Spiele? Das letzte Mal hast du ihn, glaube ich, gesehen im Fernsehen bei der WM, als er für Deutschland gespielt hat?
Super cooler Typ. Wirklich, überragender Typ, überragender Mensch, überragender Spieler.
Also Chris Sengfelder, interessant, diese Spielerperspektive auch mal zu erfahren, eben von einem Spieler, der nicht 100% weiß, ob er dann aufgestellt wird oder nicht, oder?
Ja, absolut. Und Chris Sengfelder, es passt eben genau zu ihm. Er ist ein harter Arbeiter, er ist ein kontinuierlicher Arbeiter auf dem Feld und auch jetzt abseits des Feldes. Er macht keine Pause im Sommer, er ist fit. Und ich glaube, so einen Spieler im EM-Kader, da machst du überhaupt nichts verkehrt. Ich glaube, dass wir ihn bei der EM sehen werden. Bin mir relativ sicher.
Ja, ich meine, jetzt hat er von der Leistung her überzeugt. Ich meine, er spielt halt genau auf den Positionen, wo Deutschland theoretisch am besten besetzt ist. Mit einem Maxi Kleber, mit einem Daniel Theiss, mit einem Asaya Hartenstein, der ja leider schon abgesagt hat, mit einem Joe Vogtmann, mit einem Tibor Pleiss und so weiter, bist du halt einfach ziemlich gut besetzt auf der 4 und der 5. Da kannst du halt auch nicht 8 Big Men mitnehmen, dann wird es halt irgendwann auch dünn im Kader auf den anderen Positionen. Aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil er auch genau diese Art und Weise mitbringt, die du brauchst. Zum einen natürlich dem Team alles zu geben, was es eben braucht, auch da keine Allüren zu haben, zu sagen, jetzt habe ich aber voll viel gespielt im Sommer, jetzt würde ich auch gerne bei der EM meine 20 Minuten kriegen. Und andererseits aber trotzdem einen hast, der sagt, ja, es ist halt mein Job, fit zu sein. Ne? Also ich halte mich natürlich fit. Das finde ich schon sehr interessant.
Genau das ist der Punkt und das ist das, was Gordy Herbert jetzt sagt. Wir brauchen schon die Individualisten, aber wir brauchen das Team an erster Stelle. Und ich glaube, es gibt kaum einen besseren Teamspieler als Christian Sengfelder für die deutsche Nationalmannschaft, weil er eben genau weiß, was er kann, wie er sich einzuordnen hat. Und er macht seinen Job, ob er jetzt 30 oder 10 Minuten spielt. Und solche Spieler, glaube ich, sind vor allem in einem Turnier, wenn du diesen EM-Vorrundenmodus anschaust, sehr viele Spieler in kurzer Zeit, ganz entscheidend, weil diese Spieler, die murren nicht, wenn sie mal wenig spielen, aber die sind zur Stelle, wenn man sie braucht. Und genau die wird man brauchen bei diesem hohen Pensum bei der Europameisterschaft.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Hatte ich nämlich gerade auch noch im Kopf den Gedanken, dass die Spieler halt auch sind, die sich nicht beschweren. Die alles geben fürs Team und wenn sie gebraucht werden, auf dem Feld stehen und sonst geben sie halt neben dem Feld alles fürs Team. Einer, der auch für so einen Teamgedanken steht, das ist Joe Vogtmann. Und auch da wollen wir mal kurz reinhören, was der unseren Kollegen da gesagt hat.
Ein bisschen holprig noch, aber ja, im Großen und Ganzen zufrieden, wenn du die beiden Spiele gewinnst. Aber es ist natürlich noch ein bisschen Weg zu gehen, dass du wieder 100% in Spielform bist. Ja.
Coach hat gerade auf der Pressekonferenz so ein bisschen darüber gesprochen, dass du und auch andere in den letzten 3-4 Wochen natürlich nochmal die Intensität hochgeschraubt haben. Deine Pause war natürlich nochmal deutlich länger als die der anderen. Bei wie viel Prozent bist du?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Also körperlich bin ich ganz gut drauf, aber so Spielform ist halt dann doch noch was anderes, ja. Keine Ahnung, 60% oder so spielformsmäßig. Aber wie gesagt, du brauchst nach so einer langen Pause, brauchst du ein bisschen Anlaufzeit und dann kriegst du den ersten
Schritt gemacht. Zumindest die letzten 2-3 Jahre im Spiel haben so ein bisschen, glaube ich, auch dich nochmal zufriedengestellt mit dem Spiel, richtig?
Ja, also wer mich kennt, weiß, dass mich zufriedenstellt, wenn wir am Ende gewinnen. Aber es ist natürlich trotzdem ein gutes Gefühl, wenn du dann nach so einem schlechten Spiel dann doch irgendwie mit einem guten Gefühl rausgehst.
Was ist dein Plan, euer Plan als Team oder als Einzelspieler, bis es quasi dann im August weitergeht?
Ja, also versuchen, das irgendwie mitzunehmen, die Form noch ein bisschen aufzubauen und wie gesagt die letzten 30% oben drauf zu packen und dann 100%ig fit und in Spielform da anzukommen. Bitte.
Ja, interessant da auf jeden Fall auch dieses Gespräch mit Joe Vogtmann, der ja immer sehr kontrolliert, sehr ruhig ist, aber genauso auch auf dem Spielfeld steht. Sorry übrigens für die Tonwackler, das haben wir da leider nicht mehr raus korrigieren können. Das passiert dann in solchen Aufnahmen ab und zu mal. Aber Joe Vogtmann, ich glaube, der ist ein ganz wichtiger Baustein für diese Mannschaft.
Ja, er ist ein Spieler auf der Position 4 und 5, das ist angesprochen, der eben den europäischen Basketball sehr gut kennt, über einen extrem hohen Basketball-IQ verfügt. Und das ist vor allem jetzt bei dem modernen Spielstil, der jetzt auch bei der EM gespielt werden wird, extrem wichtig. Er kann den Dreier treffen, er ist ein sehr guter Passgeber und in Summe ist er ein ganz, ganz wichtiger Mann. Martin hat es angesprochen, er hat jetzt nicht den glücklichsten Auftritt gegen die Polen, aber im letzten Viertel hat er eben seine Akzente gesetzt. Wenn man ihn braucht, ist er da und er hat so eine extrem hohe Qualität, die der deutschen Mannschaft nur gut tun kann und auch gut tun wird im Vorausschau auf die Europameisterschaft.
Ja, ich glaube auch, dass er so eine gute Seele der Mannschaft sein kann. Ich hatte mal die Chance, vor etwas über einem Jahr mit ihm ein einstündiges Interview führen zu können. Damals noch als Spieler von CSKA Moskau. Und da hat er auch so ein bisschen über diese WM 2019 erzählt und wie schlecht das eigentlich war und wie es auch in der Mannschaft nicht richtig funktioniert hat. Hat er so nicht beim Namen genannt, aber man hat das sehr, sehr deutlich gemerkt, dass ihm da, dass da einfach was nicht gepasst hat. Und er konnte es damals nicht ändern. Und das hat ihn richtig gewurmt und man hat gemerkt, also habe ich zumindest so interpretiert, dass er jetzt ein paar Jahre weiter ist und damit noch klarer im Kopf ist und jetzt auch die Position hat, um eben genau das in der Mannschaft auch zurechtrücken zu können. So eine Art Kapitän. Er ist ja kein richtiger Lautsprecher, aber er ist schon einer, der auch auf die anderen zugeht, über die Jungs und mit den Jungs auch spricht. Deswegen glaube ich, immens wichtig, nicht nur wegen seines sportlichen Könnens, das du gut ausgeführt hast, was ich ganz genauso sehe, sondern auch wegen seiner Art und Weise, wie er ist. Jetzt haben wir noch Isaac Bonga und David Krämer. Wollen wir mit David Krämer anfangen? Da hat nämlich Martin auch gesagt, er glaubt, dass er den bei der EM wieder sieht. Das finde ich spannend. Mal gucken, was der Ihnen erzählt hat.
Und ja, das sehe ich. Was soll man sagen? Fass mal das Spiel ein bisschen aus deiner Sicht zusammen. Es war wahrscheinlich gut, nochmal so einen harten Gegner gehabt zu haben, für den es wirklich um was ging. Ihr habt wirklich eine Challenge gehabt.
Na klar, also auf jeden Fall, Polen kam ready von Anfang an. Die brauchten unbedingt einen Sieg. Man hat gesehen, mit Slaughter, Ponitka sind sie ein komplett anderes Team, als wir davor gespielt haben. Wir haben ungleich mit Battle gegeben. Wir haben auch Dennis, der hat ein unglaubliches Spiel gehabt. Und ich glaube, wir waren ready. Wir haben einfach nie aufgegeben zu spielen. Wir haben ein paar taffe Würfe die ganze Zeit gemacht, Eddie Slaughter. Vor allem, wir waren immer zusammen und dann am Ende hat das Defense gewonnen, weil einfach die Intensität da war.
Ich habe gehört, du hast wirklich hart in Amerika gearbeitet, du sahst ziemlich gut aus, hast diese Rolle als Mikrowelle perfekt ausgefüllt. Ja. Gehst du jetzt auch nur darum, um dieses Fenster, oder ist das schon auch eine Bewerbung für die EM?
Also auf jeden Fall ist es eine Bewerbung für die EM. Ich weiß, jetzt, wenn alle da sind, habe ich eine andere Rolle, als ich davor hatte. Gordy hat gesagt, ich muss reinkommen, Defense spielen, rebounden, Energie bringen und meine Dinge werfen. Und das mache ich. Und wenn ich das 40 Minuten lang machen muss, dann mache ich das auch.
Aber glaubst du, du wirst eingeladen zum Camp?
Ich hoffe. Also ich gehe jetzt zurück nach Amerika. Ich fliege morgen. Ich mache ein bisschen Pause mit meiner Freundin und dem Hund. Genieße ein bisschen die Zeit. Und dann geht's ab an die Arbeit und hoffentlich, dass ich bei der EM auch dabei sein kann.
Wie speziell ist es, mit Dennis zusammenzuspielen?
Sehr. Also er ist ein sehr, sehr korrekter Typ. Von Anfang an, wir haben eine sehr, sehr gute Relationship. Wir schauen uns gar nicht so, dass er jetzt mein Arbeitsgeber ist oder nicht. Das ist alles so off the court, aber ja, off und on the court, alle seine Jungs, er ist ein super Typ, er bringt alle zusammen und das ist halt das Wichtigste.
Cool, danke für viel Glück für den Rest des Sommers.
Danke.
Ciao. Also direkt aus der Halle, noch mit richtig Sound hinten dran. Auch das interessant, finde ich. David Krämer sieht sehr klar auch, dass diese Rollen verschieden sind und ich glaube, das ist das Allerwichtigste in so einer Mannschaft. Wenn du dann da der Teil bist, so ein bisschen wie bei Chris Hengfelder, dass du dann sagst, so, hey, ich habe da eine andere Rolle und wenn die mich 40 Minuten brauchen, cool, und wenn sie mich 4 Minuten brauchen, auch gut.
Ja, absolut. Dieses Verständnis muss er auch haben, denn wenn die deutsche Mannschaft komplett besetzt ist, ist klar, dass ein David Krämer vielleicht nicht 32 Minuten spielt, wie er es jetzt gegen die Polen getan hat, vielleicht nicht 12 Würfe bekommt, die zweitmeisten nach Dennis Schröder, sondern dass er eben, Mikrowelle finde ich einen ganz guten Begriff dafür,
fand ich auch super, ja,
eine Rolle einnehmen muss, die so der typische Rollenspieler ist. Vielleicht spielt er mal gar nicht, vielleicht bringt er aber dann die entscheidenden Akzente von der Bank. Also ich bin gespannt, ob ihn Gordy Herbert mitnimmt in den 12er Kader dann für die EM, ob er dann wirklich auf dem Bogen stehen wird. Ist für mich zumindest ein Wackelkandidat. Er gibt dem Team natürlich viel, wird aber ein bisschen auch davon abhängen, wer unterm Strich dann wirklich alles dabei sein wird bei der deutschen Mannschaft.
Ja, aber ich glaube, gerade auf der 3 könnte er so ein Ballhandle-Dreier könnte er mitspielen. Also wäre eine Möglichkeit. Und wie du es halt gesagt hast, so als Mikrowelle mal reinwerfen, gucken, wenn der die ersten zwei draufgeschrotet hat und beide gehen rein, dann drauflassen und ansonsten wieder runternehmen. So ein bisschen so die Malte-Ziegenhagen-Position bei den Chemnitz Niners, so ein bisschen in dieser Saison. Den schmeißt du rein, guckst, ob er trifft. Wenn er trifft, geil, dann weiter. Und wenn er nicht trifft, gut, dann war es den Versuch auf jeden Fall wert. Und die zwei Würfe auch. Finde ich interessant. Dann noch Isaac Bonga, den wir noch haben für euch. Hören wir auch rein. Sprechen wir auch kurz drüber.
Wie geht's dein Fuß?
Ganz gut. Also ein bisschen angeknickt, aber wird schon wieder.
Die ersten beiden Spiele auf Fieber-Level seit langem für dich. Wie war's? Was ist der größte Unterschied?
Einfach wieder Basketball zu spielen. Es hat Spaß, mit den Jungs zu spielen, aggressiv zu sein. Natürlich ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, aber cool, dass wieder gesund zu werden.
Und was ist so der Unterschied auf Fieber-Niveau, wieder Basketball zu spielen?
Viele Sachen, die Regeln, das Feld und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist alles das Gleiche. Basketball ist Basketball. Es macht einfach Spaß, wieder zu spielen.
Bock auf die EM?
Auf jeden Fall. Zu Hause die Karten gekauft. Muss man so kaufen.
Alles klar, danke dir.
Danke dir.
Waren wohl ganz schön viele Fans auch noch mit dabei, die da noch ein Autogramm von Isi Bonga haben wollten. Auch der wird ist für mich dabei bei der EM, wenn er gesund bleibt.
Ja, für mich auch, weil er einfach so viele Möglichkeiten bietet.
Allzweckwaffe, Schweizer Taschenmesser, oder?
Er ist eine Allzweckwaffe. Er hat mit seinen physischen Voraussetzungen, mit seiner Größe, mit seiner Spannweite Möglichkeiten, 3-4 Positionen zu verteidigen. Von 1-4 kann er auf Fieber-Level sicherlich nahezu jeden Spieler verteidigen und auch offensiv mit seinem Drang zum Korb, mit den langen Schritten. Das, glaube ich, gibt schon viel, viel her, das eine Mannschaft braucht. Und ich sehe ihn auch ganz klar im EM-Kader.
Ja, ich auch. Bin ich absolut bei dir. Vielleicht ja auch so ein Spieler, den du auch mal zum Beispiel gegen einen Luka spielen lassen kannst, weil er eben diese NBA-Idee verstanden hat, weil er auch super groß ist, stabil ist, dafür sehr schnell ist. Also Isi Bonga, glaube ich wirklich, wenn du den gut einbindest und ihm das nötige Selbstbewusstsein gibst und der sich so ein bisschen in diesen Fieber-Basketball wieder komplett reingroovt, dann ist der auf jeden Fall ein extrem wichtiger Spieler für den Kader.
Ja, kann ich dir absolut zustimmen. Also ihn sehe ich ganz klar dabei, weil er eben auch viele Positionen bekleiden kann. Er kann sich verteidigen, er kann sich auch offensiv spielen, er kann den Ball bringen, er hat auch in der NBA schon mal die Position 4 gespielt. Also da hat man einen Spieler, der so vielseitig ist, und diese Möglichkeiten, die sollte man sich keinenfalls nehmen. Also er muss im Kader stehen. Meiner Ansicht nach gibt es da keine Diskussion.
Ja, der Kader, der soll dann zusammengetrommelt werden. Erstmal im Größeren Anfang August. Martin hat das ja vorhin erzählt, wie dann da der Ablauf ist. 28. August ist dann in München das Spiel gegen Slowenien. 4 Tage vor Beginn der Eurobasket nochmal, also die WM-Qualifikation. Da wahrscheinlich dann schon nochmal mit einem ganz anderen Kader, wie wir ihn jetzt aktuell gesehen haben. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass das dann nochmal ein Pflichtspiel ist, nicht nur ein Testspiel. Das wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Bis dahin haben aber die Nationalspieler Pause, und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt auch weg von der Nationalmannschaft und rein in den Transferwahnsinn der Euroleague. Da gab es ja die ein oder andere Hörerzuschrift an uns, übrigens an der Stelle nochmal erwähnt. Sagt uns gerne, was ihr hören wollt. Gerade über den Sommer haben wir ja immer ein bisschen mehr Luft in unseren ganz so regelmäßigen Folgen. Sagt uns, was ihr hören wollt, dann sprechen wir darüber und versuchen, die Themen zu behandeln. Und eines dieser Themen war, wie gesagt, der Transferwahnsinn in der Euroleague. Robert, du bist absoluter Euroleague-Experte. Warum ist das denn alles gerade so wahnsinnig? Vielleicht für die, die es noch nicht so mitbekommen haben.
Ach, ich weiß gar nicht, ob es so wahnsinnig ist, Stucky. Es ist irgendwie so wie in jedem Sommer. Es gibt die großen Teams, die jetzt ihre Moves machen, relativ früh im Sommer, die großen Namen verpflichten, das sei in Barcelona genannt, die jetzt Jan Veselý von Fenerbahce geholt haben, die jetzt Nikola Kalinic holen wollen. Da müssen sie sich noch irgendwie einigen mit Valencia, die da auch mitbieten zumindest dürfen. Da haben wir den Wechsel von Will Clyburn von Moskau zu FS Istanbul. Und da sehen wir schon einen Punkt, der den Markt in diesem Jahr schon verändert hat. Die russischen Teams sind nicht mehr dabei. Das heißt, man hat in der nächstjährigen Euroleague schon 3 Schwergewichte weniger. Klar kommen andere Schwergewichte rein, wenn man an Virtus Bologna beispielsweise denkt. Aber die russischen Teams sind jetzt erstmal nicht mehr am Markt. Klar, Zenit St. Petersburg versucht auch zu verpflichten, obwohl sie keine Euroleague spielen, aber das verändert das Ganze. Und die großen Teams machen jetzt einfach ihre Verpflichtungen. Ja, die deutschen Teams werden nachziehen, aber in der Regel dauert das einfach noch ein bisschen.
Ja, die großen Fische essen eben zuerst, so wie das in der Natur auch ist. Klar, die großen Teams, Barcelona, FS, Maccabi, vor allem bei Maccabi gab es ja recht wilde Transferverkündungen. Tag für Tag kam da ein neuer Knaller rein. Da haben wir.
Ja, Wahnsinn.
Oder? Also das waren, ich glaube, das waren wirklich, ich hatte mal irgendwo bei Twitter so einen Tag gesehen oder so eine Woche gesehen und an jedem Tag war irgendwie ein dickerer Neuzugang.
Ja, was Maccabi jetzt veranstaltet hat, ist schon spannend in diesem Transfersommer. Also sie haben jetzt verpflichtet, wir schreiben heute, Tag der Aufnahme, 3. Juli, einen Lorenzo Brown, einen Darren Hilliard, Josh Nebo, Wade Baldwin, Alex Poitras, Austin Hollins und Bonzi Colson. Boah. Also da hat man, glaube ich, schon was vor in Tel Aviv in der kommenden Saison. Ob das dann passt, so diese, ist ja fast ein All-Star-Team aus Euroleague-Spielern, das werden wir sehen. Ich glaube, Maccabi hat die letzten Jahre immer wieder mal mit vermeintlich spektakulären Verpflichtungen aufgewartet. Aber allein die Kombination aus Lorenzo Brown und Wade Baldwin finde ich spannend. Zwei Guards, die sehr gerne den Ball selbst in der Hand haben. Bin gespannt, wie das funktionieren wird.
Ja, das stimmt. Maccabi ja auch in der vergangenen Saison nicht wirklich erfolgreich gewesen. Zumindest mal hochkant aus den Euroleague-Playoffs rausgeflogen, für die sie sich in letzter Sekunde noch qualifiziert haben. Und dann auch in der Liga nicht Meister geworden. Oder bin ich da richtig informiert?
Ich meine ja.
Ich glaube, sie sind kein Meister geworden. Jetzt hängen wir. Egal. Kriegen wir noch raus. Werden wir noch während der Sendung aufklären, wer israelischer Meister geworden ist. Aber auf jeden Fall heißt es da bei Maccabi, dass die endlich mal wieder in Richtung Final Four wollen in der Euroleague. Und da ist natürlich dann eine Kaderveränderung unabdingbar, wenn wir das angucken, was so auch die an Abgängen hatten. Müssen wir auch dazu sagen.
Ja, eben. Das ist der Punkt, weil wir hatten auch viele User, die uns geschrieben haben, ja, Wahnsinn, wie bezahlen die das denn? Naja, sie haben einen Scotty Wilbekin abgegeben, der, wie man hört, ich habe mich bei israelischen Kollegen ein bisschen schlau gemacht, in der kommenden Saison 1,8 Millionen Euro, beziehungsweise Dollar, sicherlich sind es Dollar, verdient hätte. Da hat Maccabi auch noch ein saftiges Buyout von Fenerbahce bekommen, bis zu 1 Million. Das kann man schon mal reinvestieren. Center Ante Zizic, der zu FS gegangen ist, hätte kommende Saison ebenfalls plus Buyout auch 1,2 Millionen Dollar bekommen sollen. Spieler wie ein Jalen Reynolds, ein Derek Williams, ein James Nunnally, die schätzt man in Israel so bei 600.000 bis 800.000 Euro pro Saison. Der Coach Yannis Sfairopoulos 800.000. Die sind allesamt weg. Also da ist schon einiges an Geld auch frei geworden. Wie man hört, der gesamte Teametat bei Maccabi 9 Millionen netto nur für die Spieler. Das ist schon eine Hausnummer.
Das ist tatsächlich eine Hausnummer. führt uns auch zu unserem aktuellen Heft. Da gerne mal reingucken. Die Abonnenten haben es bereits erhalten. Es ist, glaube ich, ab dem kommenden Dienstag dann in allen Verkaufsstellen, wie ihr das so kennt, in allen Kiosken und so, erhältlich. Schnappt euch das gerne mal und guckt mal rein. Seite 11, ganz interessant. Da gibt es ja immer bei uns die Big Numbers. Und da gibt es auch zwei zur Euroleague, die ich auch gerne mit hier in die Diskussion mit einfließen lassen würde. Denn, Robert, halte ich fest, 26,6 Millionen Euro Verlust machte der FC Barcelona laut einer Studie der European Basketball Advisory Group zwischen 2015 und 2021 durchschnittlich, Achtung, und halte ich fest, pro Saison. Also der FC Barcelona Basketball macht 26,6 Millionen Euro Verlust durchschnittlich pro Saison. Da brauchst du dich auch nicht wundern, warum die dann die ganz dicken Gehälter bezahlen.
Ja, gut, dass es eine Fußballabteilung gibt, die eigentlich auch kein Geld hat, aber ja, dennoch stimmt. Das Ganze querfinanziert sowohl die Basketballer als auch die Handballer. Ja, ich habe letztens zu den Fußballern einen Artikel gelesen, da ging es darum, welche Ablösesummen vom FC Barcelona im Fußballbereich noch nicht mal ganz beglichen wären. Und da ist Barcelona, wie ich gelesen habe, auch dem FC Bayern beispielsweise noch Geld schuldig für, halte ich fest, Stacki, Arturo Vidal.
Oh, okay. Ja. Der aktuell bei Inter Mailand auf der Bank sitzt. Aber Barca schuldet Bayern für ihn Geld.
Ja, also solange das irgendwie gut geht, ja, solides Wirtschaften sieht sicherlich anders aus.
Ja, und da sind wir bei der nächsten Big Number übrigens, nämlich 0 Euroleague-Teams sind profitabel. 0. Kein einziger Club ist ohne Verluste ausgekommen, bis auf einer, Alba Berlin. Profitabel sind 0, ohne Verluste ausgekommen ist Alba Berlin als einziger Club in der Euroleague.
Ich glaube, das kann ein wirkliches Faustpfand für die deutschen Vertreter werden, dieses solide Wirtschaften. Ich glaube, das wird sich auf die Dauer auszahlen, weil irgendwann werden diese Blasen platzen. Ob sie komplett platzen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, solide Arbeit hat sich noch immer ausgezahlt. Und ich glaube, das gilt auch für das Wirtschaften in der Euroleague bei den Bayern, bei Alba Berlin, dass man eben schaut, wie viel Geld hat man zur Verfügung. Man hat natürlich nicht die Möglichkeiten, Gehälter zu zahlen, wie jetzt das Maccabi Tel Aviv tut, wie es jetzt auch ein Fenerbahce tut. Aber dennoch wird man Wege finden, bei Alba, bei Bayern, glaube ich, wieder konkurrenzfähige Mannschaften zu stellen. Und das ist ja auch das Schöne am Basketball.
Absolut, absolut. Und deswegen eigentlich muss man sagen, ist der Respekt noch viel größer, den man Bayern und vor allem Alba zollen muss, dass die dann dort landen, wo sie gelandet sind jetzt in der Euroleague, so im relativ sicheren Mittelfeld, obwohl sie da so weit hinterher sind, weil sie es eben auch aufs Geld gucken und nicht 26,6 Millionen Euro Verlust machen pro Saison wie der FC Barcelona. Also das ist schon echt erstaunlich. Alles zu finden in unserem neuen Heft, Big Numbers, also ganz interessant, geht es auch nochmal um die Wildcards für den Eurocup, ganz kurz und so weiter und so fort. Dazu auch sonst super spannende Geschichten über Joe Thiemann, über den FC Bayern Basketball, wo es Optimierungsbedarf gibt, von dir geschrieben, über die EWE Baskets Oldenburg, über die Hamburg Towers, über Malte Delo, über die MHP-Riesen, wie es da ohne John Patrick weitergeht, von mir geschrieben und so weiter und so fort. Also sehr, sehr interessantes Heft mit übrigens mit einer Cover-Athletin zum allerersten Mal. Ziemlich cool, Satu Sabali ist da drauf, auch über sie gibt es eine riesengroße Geschichte von unserer Autorin Nina Probst. Also gerne das Heft holen, reingucken und genießen in der basketballfreien Zeit, die ja jetzt so ein bisschen zumindest anfängt, wenn der Nationalmannschaftssommer zumindest unterbrochen ist. Euroleague, haben wir damit durch, oder?
Ja, Stacki, weil es kam ja auch oft noch die Frage auf, was machen eigentlich die deutschen Clubs? Von denen hört man ja so ganz und gar nichts. Weder bei Alba noch bei den Bayern transfertechnisch bislang noch keine neue Verpflichtungen offiziell gemacht, wenn ich richtig informiert bin, beide Teams. Bei den Bayern sieht es arg danach aus, als würde man auf den deutschen Positionen...
Warte kurz, Trommelwirbel, Drop.
Jetzt nachrüsten. Ja, Niklas Wimberg haben wir ja schon mal vermeldet, dass der kommen soll aus Chemnitz. Jetzt soll sein alter Bekannter von Andrea Trinchieri sein, nämlich aus Japan. Elias Harris wechselt, wie ich gehört habe, zu den Bayern.
Das ist ein Knaller. Werdet ihr sicher auch dann ab morgen über die, also ab Montag dann mittags oder vormittags über die sozialen Netzwerke lesen, wenn ein paar Hörer hier diesen Podcast gehört haben. Also ihr habt es zuerst bei uns gehört, Elias Harris nach München, der Drop hier bei uns in der Sendung. Sehr nice. Was hörst du denn sonst von den Bayern? Was tut sich da? Gibt es sonst irgendwelche oder überhaupt in der Liga? Du bist ja unser Voy quasi, der Rob-Dropper für die deutschen Clubs. Wenn wir mal so ein bisschen durchsurfen über die spektakulärsten Transfers, was hast du gehört, wo geht was und wo ist was vor allem schon gegangen?
Ja, ganz auffällig finde ich eigentlich, das heißt ganz auffällig, es ist eigentlich der normale Gang der Dinge, würde ich sagen, dass die Teams erst versuchen, ihre deutschen Spots aufzufüllen. Das tun jetzt die Bayern mit, gegebenenfalls Wimberg und Elias Harris. Alba Berlin hat eh einen sehr großen Kader aktuell zur Verfügung. Da stehen ja nämlich alle Spieler eigentlich noch unter Vertrag. Ansonsten haben wir jetzt einen Wechsel ganz frisch in der Liga. Sebastian Herrera geht zurück zu Thomas Isalo, wechselt von Oldenburg nach Bonn. Auch hier wird ein deutscher Spot besetzt. Brose Bamberg hat Spencer Reeves verpflichtet von den Bayer Giants Leverkusen aus der Pro A. Auch hier ist in der Perspektive ein deutscher Pass eben denkbar, so schreiben es die Bamberger zumindest in ihrer Pressemitteilung. Also da wird schon was dahinter liegen. Sie haben ihn mit einem 3-Jahres-Vertrag ausgestattet. Also man sieht einfach, die Teams versuchen, die deutschen Spots jetzt zu belegen. Hin und wieder haben wir jetzt auch schon die ersten Importspieler. Klar, Bonn, allen voran TJ Shorts, eine Schlüsselposition neu besetzt. Aber ganz grundsätzlich liegt in dieser frühen Phase des Sommers ganz klar der Schwerpunkt auf den deutschen Spielern.
Ja, hat man dann ja auch gesehen, Chrissy Phillips, der jetzt für die Hamburger spielt, für Raul Korner, auch dort im Eurocup wieder antreten wird. Der Ulmer, der, ich glaube, seit der U10 für Ulm gespielt hat und es dort zum Profi geschafft hat. Also jetzt mal raus aus der Komfortzone. Nico Brezel beispielsweise hat verlängert in Ulm. Auch das einer dieser Transfers, der in diese Kategorie fällt. Genauso wie die beiden Patrick-Söhne, die beide in Ludwigsburg bleiben. Hat vielleicht auch damit zu tun, John Patrick mitverantwortlich oder hat zumindest auf Empfehlung von John Patrick kam der neue Trainer nach Ludwigsburg, Josh King, der ja davor sein Co-Trainer war, über 3 Jahre. Im letzten Jahr jetzt nicht, aber die 3 Jahre davor. Und scheint so, als hätte John Patrick da auch in den neuen Coach so viel Vertrauen, dass er da also auch seine Söhne wahrscheinlich beraten hat, dort zu verlängern. Also Johannes und vor allem Jacob Patrick, der glaube ich auch noch sehr viel wichtiger ist für die Mannschaft, da also jetzt mit den Verlängerungen auch da die deutschen Positionen erstmal gefüllt. Was mich sehr interessieren würde, wo ich gerade noch keine richtige Antwort drauf habe, wo es für Andy Seifert weitergeht. Der wird ja Bayreuth verlassen. Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Personalie, glaube ich, die sich da noch ergeben könnte. Ja, und ansonsten haben wir viele neue Trainer und deswegen noch nicht ganz so viele Ansatzpunkte, wo das dann in Zukunft auch spielstiltechnisch hingehen könnte. Da hat man nämlich auch eine Frage reinbekommen. Da können wir noch nicht so viel dazu sagen. Wir haben sie noch nicht spielen sehen. Wir haben natürlich ein paar Infos aus dem Hintergrund, was da die Ideen sein könnten, aber das ist eben noch nicht insoweit gefestigt, dass wir da nicht näher drauf eingehen können.
Ja. Nee, es bleibt spannend im BBL-Sommer.
Auf jeden Fall.
Wie gesagt, wir haben die EM vor der Brust. Wir haben den Transfersommer in der BBL, der jetzt im Juli, im August erst richtig Fahrt aufnehmen wird. Und ich glaube, dann kommen wir ganz gut durch die Sommerpause, aus der wir uns heute ja gemeldet haben. Wobei wir ja eigentlich keine Sommerpause machen, Stacki.
Ja, so eine halbe. Immer wenn wir Bock zu podcasten haben, dann kommen wir vorbei. Wenn wir genug Themen natürlich auch auf dem Tisch haben, das werden wir auch weiter so handhaben. Nicht jeden Montag wahrscheinlich, aber dann und wann. Heute sind wir ja auch wieder für euch am Start, um die Nationalmannschaft besprochen zu haben, um ein bisschen die Euroleague zu besprechen. Und eben auch, um über die BBL-Transfers zu sprechen. Hast du noch sonst irgendwas auf der Platte, Robert?
Ja, ich glaube, wir können eine Tissot-Overtime-Werbung machen, Stacki.
Yes.
Denn wir machen ja ein EM-Vorschauheft. Also unter der Federführung natürlich von unserem Chefredakteur Martin. Ich denke, wir beide sind auch beteiligt. Und dieses Vorschauheft, das gibt es gratis. Nämlich dank einer Kooperation mit dem DBB. Und für dieses gratis Vorschauheft wird es dann auch in digitaler Form geben, kann man sich ab kommenden Freitag auf der BIC Homepage registrieren. Das, glaube ich, ist schon mal ein guter Appetizer für die Europameisterschaft. An alle Abonnenten sei gesagt, ihr müsst euch nicht registrieren. Ihr seid ja Abonnenten. Ihr bekommt das Heft natürlich ganz regulär im Abo. Ansonsten heißt es schnell sein Lot zicht. Weil es gilt natürlich, solange der Vorrat reicht, also solange noch Exemplare da sind, gibt es das Heft für umsonst als Einstimmung auf die Europameisterschaft.
Genau, ihr kennt das ja von unseren Bundesliga-Vorschauheften, von unseren BBL-Vorschauheften, die immer recht dick ausfallen, wo dann alles sehr detailliert beschrieben wird zu jeder einzelnen Mannschaft. Auch das wird es in diesem Heft auf jeden Fall geben. Wir stellen euch alle Mannschaften vor. Wir stellen euch natürlich die wichtigsten Spieler vor und. Also das wird eine ganz, ganz runde Sache. Und das ist super, dass du das jetzt nochmal mit eingebracht hast hier für die Tissot Overtime. Eine spontane Tissot Overtime, aber dafür umso besser, Robert.
Ja, wir wollten ja, dass dieser EM wirklich jetzt mal Basketball-Euphorie entfacht im Land. Und wir versuchen mit diesem Heft einfach unseren kleinen Beitrag zu leisten, du hast es angesprochen, es wird Porträts geben von den Starspielern, auch das war eine Frage, ja, welche NBA-Spieler kommen denn jetzt überhaupt? Naja, ganz fix ist es noch nicht, aber Luka Doncic, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, Stichwort Verletzung, dann wird zum Beispiel Luka Doncic auf jeden Fall dabei sein.
Giannis Antetokounmpo hatte es auch schon so angedeutet, der will also auch spielen. Rudy Gobert und so weiter.
Nikola
und so
Jokic.
Exakt. Also da werden wir Boban Marjanovic, glaube ich, hatte vorzuspielen. Wie das dann schlussendlich alles ausgeht, weiß man jetzt natürlich noch nicht, aber da sind schon richtige Brecher mit dabei und da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, wenn wir dann da die EM mit so einem Heft covern und vielleicht ja auch noch mehr. Lasst euch da mal gerne überraschen. Ja, ansonsten würde ich sagen, weiterhin eine schöne Sommerpause euch allen. Wenn es irgendwas gibt, lasst es uns gerne wissen auf Social Media oder podcast@big-basketball.de. Gerne immer die Mails durchschicken. Wir lesen alles, wir beantworten alles und da freuen wir uns natürlich, wenn wir da weiter im Austausch bleiben. Folgt uns gerne auf den sozialen Netzwerken auch, vor allem Robert, das lohnt sich auf Twitter, denn da habt ihr die Infos immer zuerst, was zum Transfermarkt so alles zu sagen gibt.
Danke ja. Für die Blumen, Stacki.
Du bist der Rob Drop, da kann ich nichts dafür, da bist du selber schuld dran. Ich spreche nur aus, was alle denken.
Jetzt bin ich sprachlos.
Ja. Habe ich das auch noch geschafft? Ich habe gedacht, ja. Das geht gar nicht. Aber den Bayern sprachlos machen, wunderbar, dass ich das geschafft habe. Robert, mach's gut. Vielen Dank für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht, wie immer.
Ja, auf jeden Fall, Stacki. Und wir hören uns.
Genau. Bis demnächst. Macht's gut. Und eine schöne Woche, wahrscheinlich ohne Basketball. Vielleicht auf dem Freiplatz. Bis ganz bald. Ciao, ciao.